Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich darf auch Grüße von unserer Gemeinde in Bietigheim-Bissingen an euch weitergeben. Wir sind ja auch in unserem gemeinsamen Herrn verbunden. Ja, und wir haben ja in dieser Vortragsreihe, wo wir jetzt heute den Abschluss haben, dieses Thema Wachstum gehabt. Wir hatten zunächst mal vorletzte Woche das Thema des falschen Wachstums, des Wachstums, wie es menschengemacht heute immer mehr auch um sich greift in der sogenannten Gemeindewachstumsbewegung und darüber hinaus, wo es darum geht, dass der Mensch versucht, zahlenmäßiges Wachstum, Größenwachstum zu bewirken in christlichen Gemeinden. Und wir haben auch gesehen, dass das zwangsläufig dazu führt, dass letztlich auch die Linie des Geistes und das wahre Evangelium verlassen wird. Wenn man ganz viele Menschen fürs Christentum gewinnen will, dann kann man das nur tun, wenn man die Botschaft verkürzt und verflacht, sodass sie auch bei vielen eingängig ist. Aber dann ist es nicht mehr die Botschaft, die unser Herr und seine Apostel verkündigt haben. Wir haben dann letzten Freitag gesehen, auch dieses Thema des persönlichen geistlichen Wachstums. Wie wichtig es ist, dass wir wirklich auch dieser Absicht Gottes bewusst folgen und bewusst mitwirken daran, wenn der Herr uns zur Reife führen will. Wir haben gesehen, das geistliche Leben beginnt mit der Wiedergeburt, mit der Zeugung von oben, mit der Bekehrung. Und dann hat Gott es eigentlich so angelegt, dass der innere Mensch, der neu geworden ist, dass er wächst in der Erkenntnis Gottes, dass er wächst in der Heiligung, dass er wächst auch in der Liebe, in der Gemeinschaft, im Zeugnis, im Alltag, in der Nachfolge. Und dieses Wachstum haben wir am letzten Freitag miteinander betrachten dürfen, was das Wort Gottes über unser persönliches Glaubenswachstum sagt. Und nun heute wollen wir das Thema behandeln, gemeinsames Wachsen, wie biblische Gemeinden und wir durch die Gemeinde wachsen können. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wir haben das auch schon gestreift, am Freitag ganz zwangsläufig gestreift, weil es ein persönliches Wachstum ohne die Gemeinschaft der Gemeinde eigentlich gar nicht geben kann. Wir wollen noch einmal zurückkehren zu unserem Schlüsselvers, den wir eigentlich jedes Mal an den Anfang gestellt haben, nämlich Epheser 4, ab Vers 11. Das ist sozusagen der rote Faden, der uns durch dieses Thema begleitet. Und da lesen wir noch einmal von dem erhöhten Herrn Jesus Christus. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, also wir haben auch am Freitag schon gesehen, das Maß und das Ziel unseres Wachstums ist der Herr Jesus Christus selbst. Der verherrlichte Herr, der Auferstandene, der im Himmel ist, das Haupt des Leibes des Christus, dieses geistlichen Organismus, das der Herr selber, den der Herr selber gebildet hat, wo er die Grundlage geschaffen hat durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung. Und dieser Leib ist gebildet aus allen wiedergeborenen Kindern Gottes. Jeder, der gläubig geworden ist an den Herrn Jesus, jeder, der diese Neuzeugung aus dem Geist Gottes erfahren hat, ist auch mit der Wiedergeburt eingefügt in diesen geistlichen Organismus des Leibes des Christus. Und dieser Leib ist ja ein weltweiter Leib. Dieser Leib umfasst wirklich alle Kinder Gottes überall auf der ganzen Welt. Aber dieser Leib hat auch einen konkreten Ausdruck, und dieser konkrete Ausdruck ist die Gemeinde vor Ort. Eine örtliche Gemeinde, die Teil des Leibes ist und die in sich selbst sozusagen auch eine Art Teilorganismus ist. Und in diesem Organismus sollen die verschiedenen Glieder einander Handreichung tun. Das haben wir jetzt gerade gelesen. Sie sollen zusammenwirken, aneinander arbeiten, miteinander arbeiten, damit der ganze Leib zum Haupt hinwachsen kann. Damit wir den Herrn Jesus mehr erkennen, damit er unser Leben mehr erfüllt und damit wir als Gemeinde immer mehr seinen Willen tun. Das ist eigentlich dieses Wachstumsziel, das uns da in Epheser 4 vor Augen gestellt wird. Und wir können sehen, dieses Wachstum können wir nicht alleine erreichen. Ein gläubiger Christ, der sozusagen ganz alleine seinen Weg mit dem Herrn geht, das ist eigentlich etwas Unnormales. Es gibt durchaus Zeiten und Phasen, wo zum Beispiel ein Pioniermissionar wirklich alleine sein muss. Ja, wir haben da manche bekannte und unbekannte Beispiele dafür. Aber dann hat er normalerweise schon eine Schule innerhalb der Gemeinschaft, der Gemeinde hinter sich. Und er hat die Hoffnung vor sich, dass es auch durch seine Arbeit wiederum eine neue Gemeinschaft von Kindern Gottes gibt, in der er auch wieder eingebunden ist. Ja, aber der Normalfall ist Gemeinschaft. Der Normalfall ist nicht, was wir heute leider oft haben, einzelkämpferische Christen, die in keine Gemeinde gehen, die mit niemandem wirklich eine verbindliche Gemeinschaftsbeziehung pflegen, sondern die mal hier und mal da sich selbst bedienen, mal da und mal dorthin gehen und im Übrigen nicht gesund wachsen können, weil das gar nicht von Gott so vorgesehen ist. Wir sehen hier ganz deutlich in Vers 16, der ganze Leib ist zusammengefügt und verbunden. Und da gibt es ganz besondere Organe, das sind die Gelenke. Nun, da können wir drüber nachdenken, was das bedeutet, aber ich denke, dass es auch etwas zu tun hat mit diesen Diensten, die am Anfang genannt sind, den Evangelisten, Hirten und Lehrern, dass da eine Verbindung entsteht, auch durch die örtlichen Ältesten, durch die Diakone unter den einzelnen Gliedern. Aber jedes einzelne Glied muss auch zusammenwirken. Wir haben ja in 1. Korinther 12 dieses Bild des Leibes, wo die verschiedenen Organe aufeinander angewiesen sind. Der Fuß kann nicht sagen, ich brauche die Hand nicht und umgekehrt genauso wenig. Ja? Und genau dasselbe gilt auch für uns. Wir sind in unserem geistlichen Leben, auch in unserem geistlichen Wachstum, auf die anderen Heiligen angewiesen, die der Herr mit uns zusammengestellt hat. Nur gemeinsam können wir dieses Wachstum des Leibes zum Haupt hin wirklich auch erleben. Nicht, dass wir sagen, ich sondere mich ab und ich habe nichts mit den anderen zu tun, ich kann auch alleine wachsen. Ja, das werden wir noch sehen, aber das ist eigentlich in dieser Bibelstelle in Epheser 4 sehr deutlich eigentlich auch gezeigt. Also das Ziel ist die vollkommene Mannesreife, dass wir zum vollen Maß der Größe des Christus, des Wuchses des Christus heranwachsen. Das heißt, das Entscheidende ist, dass ich immer mehr den Herrn Jesus erkenne und ihm immer mehr Raum gebe in meinem Leben, dass der Herr Jesus mich immer mehr prägen und umgestalten kann und mein Leben mehr gebrauchen kann. Das ist eigentlich dieses Wachstumsziel, das wir eben nicht alleine, sondern nur gemeinsam erreichen können. Und dann sehen wir, da hat Gott einzelne Gnadengaben gegeben. Wir wollen einmal uns Gedanken machen, was sind eigentlich so diese Bereiche der Erbauung und des Wachstums der Gemeinde. Zunächst mal wollen wir mit dem Grundlegendsten anfangen. Und das Grundlegendste, das ist Christus in der Mitte der Seinen, der Geist Gottes, der in uns wohnt und der uns zu einem heiligen Tempel macht, und das Wort Gottes. Das sind die Dinge, die Gott uns von oben gegeben hat, damit wir wachsen können. Das Zweite sind die Diener und Dienste, die Gott in der Gemeinde gegeben hat und ihre Gnaden gaben. Das sehen wir ja in Epheser 4, Vers 11. Und das dritte ist die Gemeinschaft der Heiligen. Dass die Gemeinschaft der Geschwister untereinander, die Ermutigung, der Dienst, die Hilfe, das Miteinanderreden, das Füreinanderbeten, das ist ein ganz wichtiger Faktor für unser Wachstum und unser geistliches Leben. Also diese drei Dinge. Das Allerwichtigste, Christus in der Mitte. Wir kennen alle dieses Wort in Matthäus 18 und das ist hier eben auch ganz entscheidend, wo der Herr sich vorstellt und sagt, Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also das ist auch ganz tröstlich, gerade für kleinere Gemeinden, dass der Herr hier nicht sagt, wo 200 oder 300 in meinem Namen versammelt sind, sondern die kleinste Menge, die kleinste Schar, fängt eigentlich schon bei zwei Gläubigen an, die sich um den Herrn Jesus und zu ihm versammeln. Das heißt also, der Kern ist eigentlich, dass da Menschen sind, die den Herrn Jesus anerkennen als Herrn, die ihn im Herzen tragen, die für ihn leben. Und wenn sie zusammenkommen, dann will der Herr in der Mitte sein. Und genauso haben wir diese Verheißung, dass der Geist Gottes in unserer Mitte, in uns, bei uns ist und uns beisteht, zu aller Zeit, bis die Gemeinde in die Herrlichkeit als vollendete Gemeinde entrückt wird. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 15 bis 18. Da sagt ja der Herr Jesus, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So eine kostbare Verheißung. Also dort, wo Kinder Gottes zusammenkommen in einer biblischen Gemeinde, da wird der Geist Gottes gegenwärtig sein. Wir dürfen mit dem Wirken des Geistes Gottes rechnen. Wenn wir das nicht könnten, dann könnten wir alle Gemeindearbeit eigentlich sofort bleiben lassen. Ja? Nicht durch Heer oder Kraft, das gilt auch für Gemeindearbeit und Gemeindewachstum, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Da haben wir auch schon das große Problem. Dort, wo nämlich Gläubige im Fleisch mit eigener Kraft versuchen, Gemeinden zu bauen, zu fördern, das Wachstum anzuregen, da passiert irgendwo etwas ganz Verkehrtes. Da gibt es Krisen, Probleme und es gibt Wachstumsstau und Wachstumsblockade statt Wachstum. Im geistlichen Sinn wohlgemerkt. Ja? Also wir können nicht im Fleisch, zum Beispiel auch nicht durch Schulungen, durch weltliche gruppendynamische Methoden Gemeinde bauen und fördern. Sondern es geht nur in der Abhängigkeit vom Herrn durch den Geist Gottes. Und das zentrale Mittel, das der Geist Gottes gebraucht, um die Heiligen zuzurüsten, das kennen wir auch. Das ist das Wort Gottes. Und deswegen ist auch das Wort Gottes eigentlich ein ganz entscheidendes Kriterium, wenn ich mir vor Gott prüfe, was ist eigentlich die Gemeinde, in die ich gehen soll. Wir haben ja heute eine Situation, wo es nicht mehr die Gemeinde vor Ort gibt, die der Ausdruck des Leibes ist, sondern es gibt viele Teilgemeinden, zersplitterte Gemeinden, leider, die verschiedenartig ausgelegt sind von der Lehre. Und oftmals gehen Christen vor und sagen, ja, wo fühle ich mich am wohlsten, wo gibt es viele junge Leute, wo gibt es eine tolle Kinderarbeit, wo kann ich mich in ein gemachtes Nest setzen. Das ist aber nicht das biblische Kriterium. Abgesehen davon, dass ich sowieso vor Gott stehen muss und fragen muss, Herr, wo hast du mich hingestellt, wo ist mein Platz, gibt es auch biblische Maßstäbe für die Entscheidung, in welche für eine Gemeinde gehe ich denn eigentlich. Und einer der ganz entscheidenden Maßstäbe ist der Herr in der Mitte, wird sein Recht, seine Souveränität anerkannt, wirkt der Geist Gottes oder wird er durch fleischliche Methoden blockiert und gehemmt? Und das dritte ist, wird dort das Wort Gottes in der Kraft des Geistes klar und wirksam verkündigt? Das heißt nicht, gibt es dort einen theologisch geschulten Prediger, der rhetorisch alle anderen abzieht. Ja, sondern das heißt, wird das Wort Gottes in der Kraft des Geistes verkündigt. Das ist ein Unterschied. Den muss man heute betonen. Denn das, was Gottes Wort lehrt, sind nicht Prediger, die von einer Bibelschule kommen oder von der Universität, wo sie geschult sind in Theologie und Rhetorik, sondern die Bibel sagt, es müssen Menschen Gottes sein, in der Furcht Gottes geheiligt, und sie müssen die Lebensschule bewältigt haben, nicht die Bibelschule. Sprich, sie müssen sich bewährt haben im Alltag, in der Nachfolge, in der Gemeindearbeit, und dann sind sie auch befähigt, wenn sie eine Gnadengabe haben, das Wort Gottes weiterzugeben. Also das ist die Frage, wird der ganze Ratschluss Gottes in der gesunden Lehre kraftvoll, klar und einfach verkündigt, oder haben wir Sonderlehren, ein verwässertes Evangelium, eine verwässerte, menschlich angepasste Botschaft? Das legt auch ganz entscheidende Grundlagen, ob das Wort Gottes wirklich zu unserem Wachstum beitragen kann oder nicht. Wenn es nicht in der Kraft des Geistes und nicht klar, vollständig verkündigt wird, dann können wir auch nicht gesund wachsen. Ich möchte nur daran erinnern, wir kennen 2. Timotheusbrief, diese Stelle, die ich auch schon angeführt habe, ab Vers 16 in 2. Timotheus 3. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also das ist genau dieses Gnadenmittel, mit dem Gott die Heiligen zurüsten will, mit dem Wort der Heiligen Schrift. Und dort, wo es Gemeinschaft betrifft, das bedeutet ja auch, dass wir persönlich Bibel lesen sollen, dass es ohne persönliche Bibellese gar nicht weitergehen kann mit unserem geistlichen Leben. Aber es bedeutet auch, das Wort Gottes muss im Gemeindeleben im Mittelpunkt stehen, die Betrachtung des Wortes, die Verkündigung des Wortes, der Austausch über das Wort, dass auch das Gemeindeleben selber am Wort Gottes ausgerichtet ist. Wisst ihr, wenn in einer Gemeinde noch so eine gute Predigt ist und da hat man zum Beispiel eine Ältestin gewählt, was wir heute immer öfters haben, Gemeindeleiterinnen, dann brauche ich überhaupt nicht gucken auf die Predigt, weil das, was die Gemeinde praktiziert, bricht das Wort Gottes. 1. Timotheus 2. Einer Frau erlaube ich nicht zu lehren oder Autorität über den Mann auszuüben. Wenn das zum Beispiel nicht mehr beachtet wird, dann ist eigentlich schon klar, dass das nicht eine Heimat für mich sein kann, eine solche Gemeinde, ja, die das Wort Gottes offen praktisch bricht in ihrer Praxis. Also da kommt es ganz entscheidend darauf an, ist Christus in der Mitte? Und es ist nämlich entscheidend, wenn eine Gemeinde zum Beispiel in der Frauenfrage oder irgendeiner anderen Frage bewusst das Wort Gottes bricht, dann ist Christus auch nicht in der Mitte. Wir brauchen nicht meinen, dass der Herr ungehorsam segnet. Ja, dann ist auch der Geist Gottes betrübt. Und dann ist die Verkündigung des Wortes, hat irgendwo ein Element der Heuchelei, wenn ich auf der anderen Seite dem Wort offen ungehorsam bin. Ja, also da sind schon mal ganz entscheidende Dinge, die auch wichtig sind für unser geistliches Wachstum, die da mit diesem Fundament zusammenhängen. Christus in der Mitte, der Geist Gottes, das Wort Gottes. Dann der zweite Faktor, den wir in Epheser 4 finden, die Diener mit den Gnadengaben. Zunächst mal vielleicht zu diesem fünffältigen Dienst in der extrem charismatischen Szene und manchen anderen Kreisen wird ja gesagt, na, wir haben immer noch Apostel und Propheten. Aber wenn wir die Bibel genau studieren, dann sehen wir, dass Apostel und Propheten die Dienste der Grundlegung waren. Gott hat sie gebraucht in erster Linie, um das Neue Testament, den Ratschluss Gottes über die Gemeinde zu offenbaren. Und diese Dienste wurden danach weggenommen. Sie haben aufgehört, aber sie sind uns erhalten im Neuen Testament. Ja, das Neue Testament ist die Grundlage, die von den Aposteln und Propheten gelegt wurde, Epheser 2, auf der der ganze Bau nun aufgebaut wird. Was wir aber haben, das sind Lehrer, Evangelisten und Hirten. Das heißt, Männer Gottes, die begabt sind, die eine Gnadengabe und einen Auftrag haben, der besonders wichtig ist zur Erbauung der Gemeinde. Und dazu kommen dann auch noch die örtlichen Ältesten und die Diakone, die wir im 1. Timotheusbrief vorgestellt finden. Auch das Männer Gottes, die begabt sind mit besonderen Gaben, damit die Heiligen zugerüstet werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt, das sehen wir ganz deutlich in Epheser 4. Der Herr gibt solche Gaben. Und es ist wichtig, dass die Gemeinden auch solche Brüder wirklich haben und auch ihren Dienst nutzen, um die Erbauung zu empfangen. Das ist etwas, was in der heutigen Zeit mit dem ganzen Durcheinander auch in gemeindlichen Dingen oftmals etwas in den Hintergrund getreten ist. Ja? Vielfach werden diese Gaben gar nicht mehr so richtig erkannt und praktiziert. Man hat einen angestellten, theologisch geschulten Pastor und das reicht für alles. Der muss alles machen. Ja? Der muss die ganze Gemeinde leiten, alle verschiedenen Aufgaben. Und auch das ist nicht nach den Gedanken Gottes und man muss sich nicht wundern, wenn dabei dann auch eine Unterversorgung und ein mangelndes Wachstum der Geschwister die Folge ist. Ja? Wir sehen hier, es gibt verschiedene Dienste, verschiedene Gnadengaben. Römer 12 zum Beispiel haben wir diese Erbauungsgaben, die in einer örtlichen Gemeinde da auftreten. Und das wollen wir vielleicht auch mal miteinander lesen, denn das spielt eine große Rolle für unser geistliches Wachstum. Ich lese mal Römer 12 ab Vers 4. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Also eine ganz wichtige Gnadengabe, das ist nicht die Prophetengabe, die Offenbarungen weitergibt, sondern die Gabe der allgemeinen Weissagung. Und diese Gabe der allgemeinen Weissagung wird definiert in 1. Korinther 14, Vers 2 folgende, als ein Reden zur Erbauung, zur Ermunterung und zur Tröstung. Und ihr Lieben, das können alle Gläubigen, das können auch die Schwestern zum Beispiel in einem Hauskreis, in einem Gebetskreis, das können wir untereinander, wenn wir uns treffen, dass wir einfach unter der Leitung des Geistes ermuntern, trösten und erbauen. Und das ist zum Beispiel eine Gabe, die sollte überall bei uns zu finden sein. In der Verkündigung, in der Lehre, in den Bibelstunden, in den Hauskreisen, in den Gebetskreisen. Und wie wirkt diese Gabe? Nun, sie wirkt so, und das kann manchmal in einem Gespräch sein, in der Pause, hat meine Frau auch schon erlebt, dass sie gesagt hat, ich habe so, war bedrückt über eine Sache, es hat mich etwas belastet und bewegt. Und dann mitten in einem Gespräch sagt eine Schwester einen Satz und der ist bei mir voll eingeschlagen. Und habe ich genau gewusst, jetzt hat Gott mir eine Antwort gegeben. Ja? Die quälenden Fragen waren weg, man war wieder ermutigt, hat gesehen, aha, der Herr hilft mir, er sieht meine Not und es geht weiter. Ja? Das kann in der Predigt passieren. Ein Prediger sagt irgendetwas, was überhaupt ihm selber gar nicht bewusst ist. Und das spricht in die Situation eines Menschen in der Gemeinde hinein, von der der Prediger überhaupt nichts weiß. Aber es geschieht Erbauung. Der Herr kann reden in die Lebenssituation der Einzelnen hinein. Also diese Gabe sollten wir pflegen. Wir sollten darauf achten, dass der Geist Gottes Raum hat. Und wie gesagt, das ist auch zum Beispiel eine Frage, wenn wir zusammen sind, auch vielleicht nachher, reden wir da nur übers Wetter und über unsere Autos und über unsere Häuser? Oder versuchen wir auch einfach den Bruder und die Schwester zu ermutigen, auf den Herrn Jesus hinzuweisen, ein Bibelwort weiterzugeben, was uns wichtig geworden ist? So können wir zur Erbauung und zum Trost der Gläubigen beitragen. Und das ist eine ganz wichtige Sache für unser geistliches Wachstum. Dann wird gesagt, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Dienst, da steht im Griechischen hier das Wort Diakonia, also ein diakonischer Dienst, ein helfender Dienst, ein Dienst, der die Lasten des anderen trägt und erleichtert. Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand krank geworden ist, dass man ihm den Rasen mäht oder den Garten macht oder mal im Haus einen Hausputz veranstaltet, wenn die Mama gerade überfordert ist, ja, oder gerade ein Kind geboren hat. Solche Dinge gehören da genauso dazu wie zum Beispiel auch Seelsorge, Ermutigung, Hilfestellung in materiellen Dingen. Diese diakonischen Dienste sind ganz wichtig für eine Gemeinde und auch für das geistliche Wachstum. Wir lesen von dem Diakon, dass er selber geistlich wächst, wenn er dient. Aber es wachsen auch andere geistlich, wenn es solche Brüder gibt, die in der Diakonie dienen. Und dann geht es weiter, wer lehrt, diene in der Lehre. Das ist auch eine ganz wichtige Gnadengabe, die eben auch auf örtlicher Ebene der Herr schenkt und die wir aber auch pflegen und kultivieren müssen und praktizieren müssen, ja. Dass wir, wenn wir eine Gabe der Lehre haben, dass wir dann das Wort Gottes erklären, Zusammenhänge klären, dass wir auch lebenspraktisch Grundlagen legen, dass die Gläubigen in der Lage sind, ihr Alltagsleben am Wort Gottes auszurichten. Das ist ein ganz wichtiger Wachstumsfaktor. Wenn die Lehre nicht stimmt, wenn es keine klare Lehre gibt, dann ist auch die Ausrichtung der Gläubigen auf den Herrn und auf das Wort Gottes mangelhaft. Und dann liegt das Wachstum brach. Dann finden wir, wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Nun, Ermahnung oder Zuspruch, Ermunterung geben, das ist vielleicht die Gabe, die wir am ehesten mit Seelsorge heute umschreiben würden. Ja? Und da ist interessant, dass die Bibel ganz klar sagt, ihr alle sollt euch gegenseitig ermahnen und ermuntern und zurechthelfen. Das ist nicht eine Sache von irgendwelchen geschulten Seelsorgespezialisten. Es ist natürlich eine Sache der Ältesten, aber darüber hinaus können auch andere Geschwister da eine Gabe haben und auch ausüben, dass man einander Zuspruch gibt, Ermutigung, Hilfe, Korrektur, Trost. Da ist eigentlich alles mit eingeschlossen in diesem Begriff ermahnen. Der hat bei uns ein bisschen einen negativen Touch, ja, aber das ist eigentlich ganz ungerechtfertigt, ne? Wenn wir abgeirrt sind, dann bedeutet Ermahnung schon auch mal Korrektur in dem Sinn, wie wir das normal sehen. Wenn wir aber niedergeschlagen sind, dann bedeutet dieser Zuspruch Ermutigung und Ermunterung. Und das brauchen wir auch immer wieder. Und das ist ein wichtiger Dienst. Wer gibt, gebe in Einfalt. Also auch das Geben. Manchmal hat Gott manchen Geschwistern mehr materiellen Reichtum anvertraut oder bestimmte Möglichkeiten, dass sie bestimmte technische Möglichkeiten haben, bestimmte Werkzeuge, bestimmte Fahrzeuge. Und dann können sie einen Dienst tun, den andere nicht tun können. Und da soll man freigebig sein. Und dann, wer vorsteht, tue es mit Eifer. Also der örtliche Ältestendienst ist einer der wichtigsten Faktoren auch für geistliches Wachstum in der Gemeinde. Ja? Wenn es niemanden gibt, der recht vorsteht, dann wird auch das Wachstum der Gläubigen starken Mangel leiden. Ja? Es ist wichtig, dass es da Fürsorge gibt für die Herde. Das ist auch in einer Schafherde so. Wenn eine Schafherde einfach für sich auf der Weide gelassen wird, ohne dass ein Hirte nach ihr schaut und wirklich sie versorgt, dann wird sie irgendwann mal ziemlich herunterkommen. Da wird es dann mangelernährte, kranke Tiere geben, verirrte Tiere. Das wird alles nicht mehr so sein, wie es sein soll. Deswegen der Hirtendienst oder Vorsteherdienst ist ganz wichtig. Und dann, wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit, ich denke, das geht auch nochmal in Richtung Seelsorge, das brauchen wir in der Gemeinde, diese Gnadengaben. Und es ist auch wichtig, dass wir sehen, da geht es nicht darum, ich habe hier eine natürliche Gabe oder ich habe vielleicht gar keine Gabe und will, kann auch gar nichts tun, sondern was hat mir Gott aufs Herz gelegt, wo hat mir Gott eine geistgewirkte Befähigung gegeben. Und jeder empfängt so eine Gnadengabe für den Leib und wir dürfen uns fragen, Herr, was hast du mir gegeben? Womit kann ich den Heiligen dienen? Das ist also ganz wichtig für das Wachstum. Und dann eben der dritte Faktor, die Gemeinschaft der Heiligen. Dass sie gemeinsam aneinander Anteil nehmen, dass sie in Liebe füreinander da sind. Das betrifft zum Beispiel gegenseitige Fürbitte. Das betrifft einer trage des anderen Lasten. Das betrifft, dass wir einander trösten und ermutigen, dass wir einander korrigieren. Wenn der eine nachlässt im Glauben, wenn er anfängt, falsche Wege zu gehen, dass es da Geschwister gibt, die in aller Liebe ihm sagen, du, pass mal auf, du bist in letzter Zeit da irgendwo auf Abwege geraten. Prüf dich mal vor dem Herrn. Geh doch wieder ganz neu mit dem Herrn in seiner Nachfolge voran. Und das kann manchmal eine ganz große Hilfe sein für unser geistliches Leben. Also das sind diese Grundfaktoren, die zur geistlichen Reife beitragen. Ich möchte nochmal die Frage auch stellen, was fördert im Einzelnen das geistliche Wachstum der Gemeinde und auch des Einzelnen? Und da möchte ich drei ganz grundlegende Sachen nochmal ein bisschen hervorheben. Auf der einen Seite ist ganz klar, was wir brauchen, das ist die Agape, Liebe Gottes. Liebe untereinander, Liebe der Heiligen zueinander ist ein ganz wesentlicher Faktor für die Gemeinschaft, die wirklich auch gelingen kann und wo der Einzelne wachsen kann. Und da haben wir große Defizite, weil wir im Prinzip in der Gemeinde heute in einem sehr fleischlichen Zustand sind. Und wir haben am Freitag gesehen, Fleischlichkeit bedeutet Egoismus, Selbstbezogenheit. Dass man eben nicht das Wohl des anderen im Auge hat, sondern nur das eigene Wohl. Was bringt die Gemeinde mir? Fühle ich mich dort wohl? Kann ich dort mich selbst verwirklichen? Das sind so Fragen, die heute oft gestellt werden, anstatt zu fragen, wo kann ich dienen? Wie kann ich korrigiert werden? Wo empfange ich Ermahnung und Herausforderung für mein Glaubensleben? Das fragen viele Gläubige gar nicht. Ja? Aber genau das sollten wir eigentlich uns wünschen. Also die Agape-Liebe, die ist ganz entscheidend dafür, dass wir wachsen können. Wir wollen mal zwei Abschnitte dazu lesen. Das eine ist im Kolosserbrief und das ist eigentlich die Grundlage. Wir haben oft eine romantische Vorstellung von Liebe. Aber die Agape-Liebe ist eine tragende, ertragende, eine bewusst dienende Liebe, die auch die Fehler und Schwächen des anderen mit einkalkuliert. In der Gemeinde wird es immer so sein, dass das Fleisch unser eigenes und das von anderen uns Mühe macht. Und deswegen ganz interessant, wenn wir Kolosser 3 lesen, ab Vers 12, da finden wir etwas ganz Realistisches gesagt. Da geht es ja um das Gemeindeleben und da heißt es, so zieht nun an als Gottes auserwählte, heilige und geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Agape-Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also erstmal anfangen beim Fundament. Ja? Erstmal kleine Brötchen backen. Also ganz am Anfang steht, ertragt einander und vergebt einander. Und das bedeutet, Gottes Wort erkennt ganz nüchtern an, wenn wir in einer Gemeinde zusammen sind, dann treten wir uns auf die Füße. Dann verletzen wir uns immer wieder mal. Dann gibt es Missverständnisse, Spannungen, Schwierigkeiten untereinander. Wir sind nicht ein Herz und eine Seele ganz automatisch. Das war die Urgemeinde unter der Wirkung des Geistes einige Wochen lang, bevor wir in Apostelgeschichte 6 vom ersten Konflikt lesen. Es entstand ein Murren. Ja? Und leider ist es bei uns auch so. Ja? Wir wünschen uns, ein Herz und eine Seele zu sein, aber es entsteht hier und da immer wieder ein Murren. Und deswegen fängt die Bibel ganz nüchtern an, ertragt einander und vergebt einander. Das heißt, wir müssen anerkennen, wir sind Kinder Gottes, Geliebte und Heilige, aber auf der anderen Seite haben wir noch manche Mängel, manche Fleischlichkeit. Wir verletzen einander, wir enttäuschen einander. Und das Allerwichtigste ist, dass wir einander vergeben und barmherzig sind. Und wisst ihr, wie Barmherzigkeit entsteht? Indem unsere eigene Selbstgerechtigkeit korrigiert wird. Indem wir merken, ich bin doch auch fleischlich. Ich mache doch auch meinem Mitbruder Mühe. Ist doch nicht nur so, dass er mir Mühe macht. Und dann wird man barmherzig. Wenn man sieht, was erträgt der Herr Jesus Christus bei uns alles an Verkehrtheiten. Ja, da muss uns der Herr vielleicht auch mal den Blick dafür geben. Dann werden wir auch barmherzig mit unseren Mitgeschwistern. Und das ist zum Beispiel so eine Grundlage, dass wir dann geistig wachsen können. wenn wir uns gegenseitig annehmen als Begnadigte, die immer noch im Fleisch sind, die immer noch manche Probleme haben, und trotzdem ist die Liebe Gottes scheint hell über uns und der Herr hat uns lieb, dann dürfen wir einander auch annehmen und lieben und einander vergeben. Und Unvergebenheit, Selbstgerechtigkeit und unaufgearbeitete Konflikte sind eines der größten Gifte in der Gemeinde und es sind Wachstumsblockaden. Du brauchst nicht meinen, dass du wächst, wenn du Groll und Unvergebenheit gegen einen Mitbruder oder eine Mitschwester in der Gemeinde hast. Du wächst vielleicht schon, aber im Schlechten. Da wächst die Fleischlichkeit, da wächst das Finstere in deinem Leben, wenn du nicht Buße tust. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Ja. Vergebung, einander ertragen, Barmherzigkeit, Langmut, das heißt Geduld haben. Ja, der Bruder hat sich ja immer noch nicht geändert. Das habe ich ihm doch schon mal gesagt, was nicht in Ordnung ist. Ja, und ich? Ändere ich mich immer sofort, wenn mir jemand anderes oder der Herr zeigt, was bei mir nicht in Ordnung ist? Brauchen wir nicht auch Geduld? Und da braucht es bei uns nicht auch lange, dann muss ich es auch bei meinem Bruder und meiner Schwester so annehmen, dass es länger dauert. Ja? Und das ist diese Atmosphäre, sage ich mal, diese Haltung, diese Grundhaltung der Heiligen, wo Wachstum geschehen kann. Ich möchte auch nochmal dieses bekannte Wort in 1. Korinther 13 lesen. Das kennen wir alle, aber wir sind uns manchmal nicht bewusst, wie praktisch das ist und wie das ganz genau auf die Gemeinschaft der Heiligen in einer Gemeinde zugeschnitten ist. Ja, da geht es ja nicht um romantische, allgemeine philosophische Betrachtung über die Liebe an und für sich, sondern Paulus spricht hier zu einer fleischlichen Gemeinde, die, wo jede Menge Streit und Konflikte waren, Egoismus und handfeste Probleme, wie wir sie heute alle auch haben. Und deswegen ist es so interessant, wenn wir das nochmal lesen. 1. Korinther 13, ab Vers 4. Das brauchen wir. Die Liebe ist langmütig und gütig. Langmütig heißt, ich habe Geduld mit meinem Mitbruder. Und gütig heißt, ich wünsche mir das Beste, nicht für mich, sondern für meinen Mitbruder und meine Schwester. Ist es bei uns so? Wünschen wir unseren Mitgeschwistern, dass sie gesegnet werden, dass sie wachsen, dass der Herr ihnen Dienste anvertraut, oder sind womöglich neidisch? Oder sind uns die anderen egal? Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Hochmut, ich bin doch viel mehr wert als der andere. Gift für die Gemeinschaft. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Das ist nämlich das große Problem. Der Egoismus ist vielleicht einer der wichtigsten Wachstumskiller in unserem geistlichen Leben. Wenn wir selbstbezogen und egoistisch sind, dann ist der Geist Gottes betrübt. Dann kommen wir nicht weiter in unserem geistlichen Leben. In dem Maß, wie wir unsere eigene Selbstsucht überwinden, in der Gemeinde, da wachsen wir. Und ihr Lieben, das können wir nur in der Gemeinde. Ja? Wenn ich für mich alleine lebe und niemand um mich rum ist, dann merke ich ja gar nicht, wie selbstsüchtig ich bin. Ja? Ich kriege ja gar keine Rückmeldung. Diese Rückmeldung ist wichtig. Auch die Konflikte und die Krisen sind wichtig. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Das ist dieses ertragt einander und vergebt einander. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wenn du jetzt einen Mitbruder hast oder eine Mitschwester, die dir Mühe macht, glaubst du für sie? Hoffst du für sie? Erduldest du alles? Ich hoffe es doch. Ja, das ist ganz praktisch. Und wenn eine solche Haltung unter den Gläubigen wächst, dann entsteht eine geistliche Situation, wo der Geist Gottes uns alle miteinander wachsen lassen kann. Dann kommt Gemeinschaft, dass wir aufeinander Acht haben. Wisst ihr, das ist ein ganz großes Problem in der heutigen Zeit, dass unsere Mentalität total individualistisch ist. Ich mache meinen eigenen Stiefel. Ich weiß doch selber, was für mich am besten ist. Ich kann doch selber entscheiden. Ich brauche doch den anderen gar nicht. Wir haben heute Sozialversicherung, wir haben Wohlstand, wir haben Frieden. Man meint, man braucht den anderen nicht mehr. Ich bin ja viel mit Russlanddeutschen zusammen. Die waren in einer Situation großer Armut und großer Verfolgung. Und die wussten ganz genau, ich komme ohne meine Mitgeschwister nicht aus. Ich brauche meinen Bruder und meine Schwester. Ganz elementar. Und das hat sich auch sehr stark auf die Gemeinschaft ausgewirkt. Ja. Ich wundere mich immer, in den russlanddeutschen Gemeinden ist es so, das Gemeindehaus ist der Mittelpunkt des ganzen Lebens. Das ist wie eine große Familie und also an jedem Tag ist irgendwas los, meistens zwei, drei verschiedene Gruppen und viele sind ganz oft im Gemeindehaus und freuen sich, dass sie die Mitgeschwister sehen und freuen sich an den Gemeindestunden. Und da denke ich immer, oh, das ist bei uns irgendwie anders geworden. Ja. Wir sind schon sehr reich und selbstzufrieden und individualistisch und bei uns da ist schon, hat man schon Mühe, überhaupt zu zwei Gemeindestunden in der Woche einzuladen. Ja. Dort gibt es zum Teil 8 oder 10 oder noch mehr Sachen, die da nebeneinander betrieben werden. Aber das nur am Rande. Wir sind selbstgenügsam und individualistisch, aber es kommt darauf an, dass wir den Wert der Gemeinschaft des Bruders und der Schwester ganz neu erkennen. Ich lese dazu mal aus Philipper 2 eine Stelle, die im Grunde es ganz wunderbar ausdrückt, wie das ist, wenn der Geist Gottes kraftvoll wirkt, die Gemeinschaft dann sein kann. Ab Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wir kennen diese Passage. Aber noch einmal, das ist Gottes Wunsch. So soll es unter uns aussehen. Dann können wir uns das mal abgleichen mit der Wirklichkeit. Dann werden wir feststellen, wir haben da kräftige Defizite. Herzlichkeit und Erbarmen, Zuspruch der Liebe. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir zum Beispiel wissen, wenn jemand in einer schwierigen Lage ist. Wir haben jetzt auch ein junges Ehepaar, da ist die Tochter an Krebs erkrankt und schon mit 5 Jahren so etwa ganz viel in der Klinik. Und in solchen Situationen ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man Anteilnahme mittragen, mit Hilfe auch ganz praktisch erfährt und erlebt, innerhalb der Gemeinschaft der Heiligen. Aber auch wenn zum Beispiel jemand beleidigt ist und verletzt ist und sich zurückzieht und abkapselt, dass dann jemand kommt und sagt, du schau mal her, erzähl doch mal, was war das Problem? Überleg doch mal, der Herr Jesus möchte, dass du das klärst und dich versöhnst, dass jemand ganz freundlich und liebevoll da Zuspruch gibt. Das kann ganz, ganz arg wichtig sein für das geistliche Leben eines solchen Einzelnen. Auch die Fürbitte, dass man weiß, wenn ich jetzt krank bin, wenn ich jetzt Probleme habe im Beruf, das gibt es Geschwister, die stehen für mich ein im Gebet. Die denken an mich, ich bin nicht gleichgültig, ich bin getragen von anderen. Das ist ganz wichtig und das führt auch dazu, dass der Geist Gottes Raum hat. Ja, wenn eine solche Gesinnung da ist wie in Philipper 2, dann kann der Geist Gottes kraftvoll wirken. Und wenn jeder individualistisch bloß nach dem Seinen schaut, dann ist der Geist Gottes betrübt und die Gemeindestunden sind oft kalt und es wird mühsam und schwierig. Und das ist eigentlich bei uns überwiegend die Wirklichkeit. Ja? Aber das liegt nicht an der Gemeinde, sondern es liegt zu einem großen Teil eben auch an mir ganz persönlich. Diese Gemeinschaft können wir auch noch einmal ein bisschen konkret sehen, wie die Bibel sie sich vorstellt in 1. Thessalonicher 5. Da haben wir auch eine solche Gemeinschaft. Da lesen wir ab Vers 11, darum ermahnt einander, man könnte eben auch sagen, ermuntert einander, gebt einander Zuspruch und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Also Erbauung, Seelsorge, Hilfe, das ist nicht, dass man sagt, da muss der Pastor kommen, der muss jetzt mal mit mir reden. Sondern eigentlich sollte es so sein, dass die allermeisten Probleme untereinander geklärt werden, indem einer auf den anderen Acht hat, indem man miteinander betet, sich vielleicht auch im Alltag trifft, Austausch hat, sich gegenseitig ermutigt. Wisst ihr, da werden eigentlich die allermeisten Probleme können schon gelöst werden, ohne dass jetzt zum Beispiel die Hirten besonders bemüht werden in einer Gemeinde. Ja? So sollte es eigentlich sein, dass dann nur die wirklich großen Schwierigkeiten an dem Punkt sind, wo man sagt, jetzt müssen wir mal einen ältesten Bruder dazu holen. Wir kommen da nicht weiter. Sondern es sollte untereinander sein, dieses einander ermutigen, einander korrigieren auch, einander anspornen und einander erbauen. Und wenn das mehr geschehen würde, dann wären unsere Gemeinden lebendiger und das Wachstum jedes Einzelnen wäre größer. Dann geht es weiter. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Ja, ich denke, auch das ist eben wichtig. Das erkennen wir zu wenig an. Wir brauchen auch Autorität. Wir brauchen Älteste. Wir brauchen auch Brüder, die in der Lage sind, uns auch etwas zu sagen. Das ist ja ein Teil des Individualismus, den wir heute haben, dieser fleischlichen Haltung. Ein jeder tat, was in seinen Augen recht war. Und das bedeutet auch, was hat mir der andere eigentlich dreinzureden? Das ist die Einstellung. Aber die Bibel sagt, dass wir es dankbar annehmen sollen, wenn es Älteste gibt, Hirten in der Gemeinde, die uns auch ermahnen und zurechtweisen, wenn es nötig ist. Das ist ein elementares Zeichen einer geistlichen Gesinnung und nur so geht Wachstum letztlich auch weiter. Ja? Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen, steht in Jakobus 3. Ja? Und wir lassen uns oft nichts sagen, sondern sind trotzig und überschätzen uns selber und denken, ich brauche doch keine Korrektur. Schon gar nicht von dem. Der soll erst mal vor seiner eigenen Türe kehren. Ja, das ist unsere Haltung heute. Und dann wundern wir uns, wenn wir uns um uns selber drehen und nicht weiterkommen im Glauben. Das ist gar nicht so verwunderlich. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Ja, das sollte in der Gemeinde passieren. Wir sollten aufeinander Acht haben. Wir sollten miteinander reden. Wir sollten offen sein füreinander, nicht dass man sagt, ja, mein Privatleben, das schirme ich sorgfältig ab, da darf kein Heiliger irgendwie reingucken. Ja, da könnte ja sein, er sieht irgendwas Problematisches und sagt mir womöglich noch was. Ja? Nein, wir sollten das geradezu uns erbitten, dass wir auch sagen, Herr, gib mir doch durch meine Geschwister Korrektur und Ermutigung, hab Dank für sie, gib, dass ich das auch selber weitergebe und gib, dass ich es auch so annehmen kann. Das ist eine geistliche Haltung, wo Wachstum gefördert wird. Ja, wir wollen es mal dabei lassen. Es gibt noch einiges andere, was in diesem Abschnitt dazu mithilft. Ich möchte noch einen Punkt betonen, der auch das Wachstum fördert, und das ist Verbindlichkeit. Es hat etwas zu tun eben auch mit dieser Disziplin, mit dieser Zucht, in die uns Gott hineinnimmt, dass wir lernen, zum Beispiel auch verbindlich Aufgaben zu übernehmen. Dass wir lernen, treu zu sein, verbindlich zu sein im Besuchen der Gemeindestunden. Wisst ihr, der Feind organisiert es so, dass wir eigentlich jeden Sonntag und jeden Mittwoch oder wann auch immer die Gemeindestunden sind, 5 verschiedene Gründe haben, dass wir nicht gehen sollten. Und wenn wir nicht irgendwo eine gewisse Disziplin haben und sagen, egal was ist, wenn jetzt nicht gerade was ganz schwerwiegend ist, ich gehe hin, weil Gott will es so. Wir sollen unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, dann gibt es kein wirkliches Wachstum. Wenn ich nicht bereit bin, auch zu sagen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, eine Aufgabe zu übernehmen, mich einspannen zu lassen. Ja, das hat ja etwas mit einem Joch zu tun. Und welches Rind will schon gerne ein Joch tragen? Ja? Wir sind alle lieber ohne Joch. Aber der Herr Jesus sagt uns, nehmt auf euch mein Joch. Nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, der Herr will, dass wir dienen. Der Herr will, dass wir verbindlich sind. Dass wir gehorchen. Dass wir uns unterordnen und einordnen. Und so seltsam das ist, genau darin liegt ein ganz wichtiger Wachstumsfaktor. Ja? Der stolze Heilige, der immer nur seine Unabhängigkeit pflegt, der wird nicht wachsen. Weil wir brauchen auch die Verbindlichkeit, die Disziplin, das Ausharren. Und das ist eben genau etwas, was wir heute wenig finden, wo es mangelt. Und das möchte ich einfach auch nochmal betonen, Ausharren in Krisen und Konflikten. Hebräer 13, Vers 22, da lesen wir etwas, was auch wieder aus der Gemeindepraxis geschöpft ist, ganz realistisch. Da heißt es, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Es ist einfach so schwierig, dass wir nicht gerne etwas annehmen, wo wir korrigiert werden. Dass wir ganz leicht irgendwo sagen, also das ist mir genug, ich will damit nichts zu tun haben, ich ziehe mich zurück, in der Gemeinde habe ich was Negatives erlebt, die verlasse ich jetzt und suche mir was Besseres. Möglichst was, was etwas lockerer ist und keine Ansprüche an mich stellt. Ja? Dass wir einfach der Korrektur, den Spannungen, den Schwierigkeiten ausweichen, anstatt uns ihnen zu stellen. Auch 2. Korinther 13, Vers 11 sagt eigentlich etwas ganz Ähnliches. Und das ist auch die Mühe, die oft Älteste haben, Brüder, die einen verantwortlichen Hirtendienst haben in der Gemeinde. Da sagt der Apostel Paulus in Vers 9 in 2. Korinther 13, das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Und dann heißt es in Vers 11, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Also es geht darum, dass wir bereit sind, eben auch Zurechtbringung und die Zucht des himmlischen Vaters auch in der Gemeinschaft der Heiligen anzunehmen. Es geht darum, dass wir in Krisen und Schwierigkeiten uns nicht beleidigt und trotzig zurückziehen. Wisst ihr, ihr nehmt eure ganzen Probleme mit in die nächste Gemeinde. Die ganzen unaufgearbeiteten, falsch nicht gemachten Hausaufgaben. Und dort wird es nicht besser. Weil das Problem liegt an dem Einzelnen zu einem großen Teil, nicht an der Gemeinde. Wenn eine Gemeinde versucht, in biblischer Weise zu leben, dann wird es immer für den Einzelnen Situationen geben, wo Krisen, Spannungen, Schwierigkeiten entstehen. Und der reife Christ, der wirklich wachsen will, der ist bereit, das zu ertragen, das aus der Hand Gottes anzunehmen und zu sagen, Herr, gib mir, dass ich es annehme und daraus lernen kann und daran wachsen kann. Und der unreife Christ sagt, jetzt ist es genug, jetzt gehe ich. Ja? Und das Seltsame ist, solche Leute, die gehen immer wieder. Bis sie vielleicht in der Gemeinde sind, wo so viele Leute sind und so ein moderner Betrieb, dass sie völlig in Ruhe gelassen werden. Ja? Aber dann gibt es auch kein Wachstum. Dann geht sogar das geistliche Leben Schritt für Schritt zurück. Und das sind so Dinge, die dann letztlich in der Praxis ganz, ganz wichtig sind, dass ich bereit bin, auszuharren, Disziplin zu üben, mich zur Zucht anhalten zu lassen von meinem himmlischen Vater und auch von Menschen, die an mir arbeiten. Und da möchte ich sehr dazu ermutigen. Das ist in unserer heutigen Mentalität und Zeit etwas Seltenes geworden, etwas Schwieriges, aber genau dort findet geistliches Wachstum statt. Ich möchte zum Schluss noch einmal erwähnen, was sind die Früchte eines gemeinsamen Wachstums in einer biblischen Gemeinde? Nun, eine Frucht ist, dass dieses intensive geistliche Leben und auch die Liebe zu dem Herrn Jesus, dass das auch ein Evangeliumszeugnis bewirkt, das wirklich auch Leuchtkraft hat. Wisst ihr, wie gesagt, die Briefe des Neuen Testaments sagen nichts über zahlenmäßiges Wachstum. Sie sagen nichts darüber, dass die Gemeinden irgendwelche Evangelisationskampagnen führen müssen oder das oder jenes. Da wird gar nicht viel drüber geredet. Aber es wird im 1. Thessalonicher 1 gezeigt, dass eine lebendige Gemeinde, die untereinander Liebe hat und die den Herrn Jesus lieb hat, dass die ganz kraftvoll ein Zeugnis bewirkt in der Umgebung. Und wenn wir als Gemeinde lebendig in der richtigen Weise miteinander leben, wenn das Wort Gottes richtig ausgeteilt wird, wenn die Gemeinschaft stimmt, dann werden wir auch ein Zeugnis sein können für unsere Umwelt und Menschen werden sich bekehren. Das in der heutigen Endzeit können wir nicht mehr mit Massenbekehrungen rechnen, mit großem Wachstum. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Aber das Evangelium soll bezeugt werden und eine Gemeinde, die in dieser Hinsicht biblisch handelt in ihrem inneren Leben, hat auch ein kraftvolles äußeres Zeugnis. Wobei das ganz Entscheidende ist, dass jeder einzelne Gläubige angeleitet und ermutigt wird, in seiner Lebensumgebung Zeugnis zu sein. Ja? Das ist das Allerbeste auch für das Wachstum der Gemeinde. Was dann eben auch geschieht, dass die einzelnen Glieder im Zusammenwirken miteinander wachsen und reifen zu Christus hin. Dass sie dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden und dass sie einfach auch brauchbarer werden für den Herrn. Das sollte auch ein Ziel für die Hirten sein. Und dann das Letzte ist auch letztlich, dass wir wachsen in der Vollerkenntnis Gottes und des Christus. Und da möchte ich doch zum Schluss noch ein Wort aus Epheser 3 lesen, weil das so interessant ist, wie gerade das auch mit der Gemeinschaft der Heiligen verbunden wird. Epheser 3, ab Vers 17, da geht es um die geistliche Erkenntnis des Herrn Jesus. Da heißt es, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Mit allen Heiligen. Nicht ohne alle anderen Heiligen. Ja, wir können diese wunderbare Fülle des Christus gar nicht alleine erkennen. Wir brauchen die anderen dazu. Ich nehme nur mal das Brotbrechen als Beispiel. Wenn das der Herr Gnade schenkt, dann ist es doch so, dass im Brotbrechen die verschiedenen Brüder, die da etwas sagen, im Gebet, in der Bibel lese, dass sie alle verschiedene Bruchstücke, verschiedene Aspekte zu diesem wunderbaren Opfer des Herrn Jesus zusammentragen. Einer alleine wüsste gar nicht alles. Einem alleine würde das gar nicht alles auffallen. Oder auch in einer gemeinsamen Bibelbetrachtung. Wir haben das in der Bibelstunde so. Ich denke manchmal, mir fallen bestimmte Dinge auf, die sage ich und dann sagt jemand anders was und es ergänzt es wunderbar, da wäre ich nie drauf gekommen. Und erst wenn die verschiedenen Heiligen zusammenwirken, können wir miteinander diesen herrlichen Herrn Jesus und seine Liebe und Gnade immer besser erkennen. Können wir nicht als Einzelne. Brauchen wir die Gemeinschaft der Heiligen. Und als letzter Gedanke, was wir eben da auch finden im Anschluss an diesen Vers, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Also wenn wir miteinander so zusammenwirken, wenn wir wachsen in der Erkenntnis des Christus, dann wird Christus in der Gemeinde verherrlicht. Er bekommt Ehre. Und das ist letztlich das Ziel des Ganzen. Dass der Herr verherrlicht wird, dass er zu seinem Ziel kommt, mit uns allen, mit uns gemeinsam und mit jedem Einzelnen ganz persönlich. Dass der Herr Jesus verherrlicht wird durch die Gemeinde, die er sich mit seinem Blut erkauft hat. Und als letzten Vers möchte ich dazu noch einmal lesen, auch als Ermunterung für uns alle, was in 1. Petrus 4 geschrieben wird. Das soll uns ein Ansporn sein für unser Leben als Gemeinde und als Einzelne. Vers 10 und 11, da heißt es, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht. Und jetzt kommt dieses Ziel. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.